Diese Woche gibt es leider keine neuen UnterstützerInnen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle 435 UnterstützerInnen, die den Podcast unter erklärmir.at/support finanzieren und somit unsere Arbeit ermöglichen. Übrigens, wir verlosen passend zu unserer fünfteiligen Reihe Erklär mir den Krieg mit Franz Stefan Gadi 5 Exemplare seines Buches Die Rückkehr des Krieges, auf dem die Podcast-Reihe basiert. Ihr könnt mitmachen unter erklärmir.at/krieg und mit etwas Glück melden wir uns bei euch. Aber jetzt ab zur nächsten Folge.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um Katzen und wie die ticken und wie man gut mit ihnen umgehen kann. Und das erklärt uns Annika Moritz. Hallo.
Hi.
Hallo, liebe Annika. Schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
Ich bin Annika, ich bin Katzentrainerin. Man kennt mich vielleicht von Social Media, von TikTok oder von Instagram. Und ich arbeite als Katzentrainerin. Das bedeutet, wenn Menschen ein Problem haben oder die Katzen eigentlich ein Problem haben, dann kontaktieren sie mich und dann machen wir uns ein Training aus und dann schauen wir, dass es wiederum zu Hause läuft.
Und du hast auch ein Buch geschrieben?
Ja, ich habe auch ein Buch geschrieben, genau. Eigentlich ist es ein Erziehungs- und Beziehungsratgeber. Man soll die Katze verstehen und soll verstehen, wieso sie bestimmte Verhaltensweisen einfach zeigt, wieso sie dich abschlägt, wieso sie dich um 5 Uhr morgens aufwecken möchte, damit man das Verständnis hat und damit man dann auch direkt mit der Katze trainieren kann.
Mhm. Annika, du bist Katzentrainerin und diese Folge soll für Leute sein, die Katzen lieben, aber auch für Menschen, die keine Katzen haben und nichts mit ihnen anfangen können, aber die was lernen wollen über Katzen. Und zu Beginn möchte ich mich bedanken bei der Bluesky-Nutzerin Unamale, die mir den Tipp gegeben hat, ich soll doch mit dir darüber sprechen. Und wir haben gerade in Erklär mir die Welt laufen eine Serie Erklär mir den Krieg 1 bis 5. 5 Teile Krieg. Furchtbar. Wichtig, aber... Und da haben wir gedacht, ich muss zwischendurch ein bisschen was Schönes. Und drum reden wir auch über Katzen. Und mir fällt jetzt erst auf deine tolle Brille. Also.
Wir sind Katzen vor mir.
Ist mir vorher nicht aufgefallen. Also wer nur Audio hört, vielleicht kurz auf YouTube vorbeischauen, was die Annika für tolle Brille hat. Annika, fangen wir mal an. Die Beziehung Katz und Mensch. Wie ist es überhaupt zu der gekommen?
Es ist super interessant, weil man spricht bei der Katze eigentlich von einer sogenannten Selbstdomestizierung. Also es ist nicht wie beim Hund, dass man die gezüchtet hat und dann kam der floschige Hund raus und war der Freund des Menschen, sondern bei der Katze war es eigentlich eine Beziehung, die auf beidseitigen beruht hat. Damals, als die Landwirtschaft gestartet hat vor ca. 10.000 Jahren und die Menschen eben Getreide anbaut haben, gab es eben diese Getreidespeicher und das hat natürlich super viele Nagetiere einfach angelockt und da hat sich die Katze auch angesessen und hat halt dann auch quasi gesagt, ja, cool, da ist jetzt super viel Beute, das gefällt mir, da bin ich dabei. Und somit war es eigentlich eine Beziehung, wo der Mensch gesagt hat, passt, die Katze, die sorgt dafür, dass die Schädlinge weniger werden. Und die Katze hat gesagt, ja, passt, dort habe ich super viele Möglichkeiten zu jagen und kann relativ satt werden. Mhm. Und so hat sich das eigentlich entwickelt. Man darf sich so jetzt auch nicht so vorstellen, dass der Mensch nichts getan hat, sondern es gibt schon auch Belege, die zeigen, dass man schon auch die Katze anbunden hat und so schon auch zum Teil domestiziert hat im Laufe der Zeit. Aber eigentlich ist die Katze von selbst auf die Idee gekommen, den Menschen nahe zu kommen und das nur, weil es die Vorteile gesehen hat, eben bei den Getreide-Speicherkammern, dass dort viele Nagetiere auf sie warten.
Und das passt auch gut zu dem Bild, das die Katze in der Öffentlichkeit hat, dass die sehr selbstbestimmt sich das aussucht und nicht zuerst von uns gebeten werden muss. Schauen wir uns mal ein Foto an von der Wildkatze, von der unsere Hauskatzen abstammen. Und wenn man sich die anschaut oder das mal googelt, dann merkt man, die schaut eigentlich gar nicht so viel anders aus als die Hauskatzen jetzt. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel mal vergleichen würde, ein Hund und ein Wolf, dann sind das zwei völlig unterschiedliche Wesen. Und ich habe auch gelesen, dass unsere Hauskatzen biologisch sich nicht stark unterscheiden, also genetisch von den Vorfahren. Das ist eben auch genau der Punkt, wo du gesagt hast, die wurden jetzt nicht über 10.000 Jahre darauf hingezüchtet, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise sind, was bei Hunden ja sehr wohl der Fall ist. Ja.
Total. Und man sieht ja auch auf dem Bild jetzt, dass es genau aussieht wie eine Hauskatze. Man erkennt da nicht wirklich einen Unterschied. Wenn die Katze steht, sieht man, dass die Beine ein bisschen länger sind als jetzt bei einer normalen europäischen Hauskatze. Aber ansonsten ist es tatsächlich komplett gleich. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist, dass unsere Hauskatzen mittlerweile eine viel bessere Gedächtnisleistung haben, einfach weil sie bei uns natürlich auch gefördert werden und weil wir den direkten Kontakt haben. Und sie haben weniger die Angstkonditionierung. Das heißt, sie switchen nicht sofort in Kampf und Flucht, wie es eben eine Wildkatze tut oder die afrikanische Wildkatze oder Falbkatze, sondern es ist da tatsächlich eher, dass sie dann schon noch überlegen und sie können viel besser Reiz und Reaktion oder Reiz und Belohnungen miteinander verknüpfen, was natürlich super sinnvoll ist, weil die Katze hat gelernt, wenn sie etwas tut und es kommt danach eine Bestätigung, dass sie das in Zukunft öfter zeigt. Das ist ja nur eine Lerntheorie. Und also positive Verstärkung, das ist super sinnvoll, dass die Katze darauf so ausgerichtet ist, weil es zeigt uns im Alltag eigentlich sehr, sehr, sehr häufig, dass die Katze überall irgendeine Belohnung für sie sieht, auch wenn sie unerwünschtes Verhalten zeigt. Wenn die Katze jetzt auf der Couch irgendwo kratzt und man möchte das nicht und man sieht zu der Katze hin, dann ist das Anschauen schon die Belohnung für die Katze und deswegen zeigt sie es auch öfter. Und das ist zum Beispiel eben auch ein bisschen ein Unterschied zwischen der afrikanischen Wildkatze und unseren Hauskatzen, dass unsere Hauskatzen das Lernen oder auch so ein bisschen uns zu belehren, sehr, 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 sehr gut können und wirklich gemeistert haben im Verlauf der Zeit.
Was meinst du mit uns belehren?
Mit uns belehren meine ich, dass ich vor allem auch bei Kundinnen häufig das Gefühl habe, dass die Katzen wissen ganz genau, was sie tun. Und wir Menschen sehen häufig nicht, was die Katze tut. Und uns ist das gar nicht bewusst, wie gut uns Katzen zum Teil auch abgerichtet haben. Die Katzen miauen und wir schauen sofort hin. Und es ist eigentlich auch so, da haben wir wieder so ein bisschen einen Unterschied zwischen Wildkatze und unseren Hauskatzen. Katzen haben eigentlich zwei Vokabularien, das Kittenvokabular und das Erwachsenenvokabular. Das Kittenvokabular ist eben dieses Miauen, das ist zum Teil auch dieses Fiepsen, was die Katzen machen. Und das Erwachsenenvokabular ist dann eben dieses Fauchen und das Knurren, was Katzen machen oder das Brummen. Und unsere Hauskatzen haben dieses Kittenvokabular immer noch. Und eigentlich, sobald die Katze erwachsen wird oder sie soziale Reife erreicht, dann wird das Kittenvokabular ersetzt durch das Erwachsenenvokabular. Und die Katzen haben aber gecheckt, wenn sie miauen, dass das für uns sofort ist, dass wir aufstehen und sofort nachschauen. Das heißt, sie haben das beibehalten. Und das ist schon mal das ist Wahnsinn, wie gut Katzen das eigentlich gelernt haben und gesehen haben und die Chance genutzt haben zum Jahren und wir stehen auf und wir schauen nach, was es ist.
Ja, genial. Und sie, also miauen, tun sie nur, also erwachsene Katzen miauen nur mit uns Menschen?
Nur unseretwegen, genau. Sie kommunizieren durch das Miauen nicht mit anderen Katzen, sondern sie miauen nur unseretwegen. Und das ist halt arg. Das ist wirklich lustig. Und es gibt halt Katzen, die miauen halt wirklich sehr, 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 sehr viel. Also die können den ganzen Tag nur sprechen und dann gibt es Katzen, die miauen einfach auch weniger, weil vielleicht auch der Mensch weniger darauf reagiert, wenn die Katze miaut. Ich habe einen Kater, der Baldesser, der miaut auch so super viel, weil auf den ist immer reagiert worden, wenn der irgendwie leicht miaut hat. Und dann habe ich meine älteste Katze, die Alexis, die miaut fast gar nicht, weil da habe ich auch nicht reagiert, wenn sie miaut hat. Mhm. Und das ist halt ganz viel Learning und Erfahrung im Laufe der Zeit.
Mhm. Und du schaffst das dann, wenn deine Katze so
ja,
dass du da nicht schwach wirst.
Ja, ich glaube, man wird immer schwach im Laufe der Zeit. Ich glaube, es gibt nicht den perfekten Katzenhaushalt oder den perfekten Katzenbesitzerin, sondern ich glaube, jeder wird im Laufe der Zeit schwach. Und man muss auch immer schauen, welches Bedürfnis hat dieses Miauen eigentlich. Weil jedes Verhalten, das die Katze zeigt, ist eigentlich aufgrund eines Bedürfnisses. Mhm. Und dann muss man einfach schauen, miaut die Katze, weil sie Hunger hat, miaut die Katze, weil sie Beschäftigung haben möchte. Und im besten Fall versuche ich natürlich, das Bedürfnis vorab einfach auch schon zu stillen, damit es erst gar nicht zu diesem Verhalten kommt. Und das ist halt super schwer, da muss man einfach regelmäßig wirklich auch Daten sammeln, schauen, in welchen Situationen ist es wahrscheinlicher, damit wir diese Situationen vorab einfach abfangen können mit Trainingsmaßnahmen.
Mhm. Bevor wir jetzt so zu den Bedürfnissen und zum Verhalten kommen, möchte ich noch ganz kurz zur afrikanischen Falbkatze, zur Vorfahrin unserer Hauskatzen zurück. Die läuft ja noch immer rum. Ich glaube, es gibt nicht mehr sehr viele.
Aber es gibt sie noch, genau.
Es gibt sie noch, was ich schon mal urspannend finde.
Und was auch vielleicht spannend ist, ist, dass unsere Hauskatzen alle von der afrikanischen Wildkatze abstammen. Nicht von der europäischen Wildkatze, das ist eine andere Rasse tatsächlich.
Schaut auch ganz anders aus.
Genau, schaut auch ganz anders aus. Sondern alle unsere Hauskatzen, die wir zu Hause haben, sind von der afrikanischen Wildkatze.
Und kannst du noch so ein bisschen erzählen, weil man kann ja viele Menschen unterteilen in Katzenmenschen und Hundemenschen. Aber so auch so persönlichkeitsmäßig und vor dem ganzen Auftreten sind Katzen und Hunde ja komplett andere Wesen.
Ich finde gar nicht, dass sie so viel anders sind, ich persönlich. Ich finde einfach, dass man ein anderes Bewusstsein hat in der Hundehaltung und ein ganz anderes Bewusstsein in der Katzenhaltung hat. Wenn sich Menschen Katzen holen, dann wollen sie tatsächlich häufig etwas Selbstbestimmtes und Katzen haben, die sehr freilebend sind. Und wenn man sich einen Hund holt, dann hat man ganz häufig schon die Vorahnung, ja, ich möchte eigentlich einen besten Freund. Ich möchte, dass der mit mir mitgeht, dass der wandern geht, dass der eigentlich immer an mir quasi klebt. Und ich glaube, dass der einzige Unterschied darin liegt, wie wir diese Tiere sehen und wie wir sie dann in den meisten Fällen einfach auch erziehen. Aber so richtige große Unterschiede, dass ich sage, okay, die Katze kann nicht dasselbe lernen wie der Hund. Oder also es stimmt schon, Katzen sind keine kleinen Hunde, das ist vollkommen klar. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sich die Haltung dahingehend so stark verändern sollte.
Okay, also in der Haltung gar nicht so unterschiedlich zu behandeln. Aber so jetzt, was so ihre Geschichte betrifft, so
ist es anders.
Ist es anders und sind auch Hunde sehr darauf getrimmt worden, dass die so Mensch-Hund-Beziehung und diese Fokussierung auf einen Menschen ist schon auch anders beim Hund als bei einer Katze, weil wenn die Katze dich nicht braucht, dann ja. Okay, aber du hast gesagt, so die Bedürfnisse einer Katze zu erfüllen. Was hat denn eine Katze für Bedürfnisse?
Sehr viele und sehr viele sehen wir gar nicht, welche Bedürfnisse die Katze hat. Also ich finde immer super wichtig, dass man das Sicherheitsbedürfnis nicht außer Acht lässt. Und da fängt schon mal damit an, dass wenn ich eine Katze hole, dass ich mich dazu entscheide, die Katze rauszulassen oder eben nicht hinauszulassen. Das heißt Freigang oder eben Wohnungshaltung. Und was auch wichtig ist, ist, dass die Katze ist ein wirklich sehr soziales Lebewesen. Wenn man sich so ein bisschen anschaut, so Streunerpopulationen, es gibt eigentlich Schwesterschaften und Brüderschaften unter den Katzen. Und die Schwesterschaften, die säugen untereinander zum Beispiel, die kitten und leben halt gemeinsam oder haben halt einen gemeinsamen Bereich. Und die Kater haben auch einen gemeinsamen Bereich, wo sie sich gegenseitig putzen, wo sie gemeinsam spielen, wo es natürlich schon auch zum Teil Revierkämpfe gibt. Aber in den meisten Fällen ist es eigentlich ein gemeinsames Kollektiv, was die Katzen dann gemeinsam haben. Und das darf man nicht außer Acht lassen, weil wir sehen immer wieder, dass Katzen in Einzelhaltung gegeben werden, obwohl sie keine Einzelgänger sind. Das, was sie sind Einzeljäger, sie jagen alleine. Sie jagen jetzt nicht wie die Löwen im Rudel, wäre ein bisschen komisch, wenn sie eine Maus zu fünft jagen würden, wenn wir uns ehrlich sind. Aber sie jagen alleine. Aber das heißt nicht, dass sie eigentlich alleine sein wollen, sondern sie sind wirklich sehr soziale Tiere. Deswegen, wenn man sich auch eine Katze anschafft, ist auf alle Fälle auch dieses soziale Bedürfnis nach einem Artgenossen super wichtig zu erfüllen. Weil ich als Mensch, ich bin keine Katze. Das muss uns auch bewusst sein. Und das muss uns wirklich bewusst sein. Auch wenn man Katzenbrillen aufhat. Und da ist es einfach wichtig, dass wir der Katze anbieten und auch wirklich schauen, dass wir eine zweite Katze für die Katze haben oder am besten. Ich bin immer ein Fan, wenn man drei Katzen hat. Ich finde, das ist eine perfekte Kombi.
Warum? Warum dann drei?
Das hat den Grund, und es klingt also ein bisschen traurig, weil wenn eine Katze stirbt, dann sind sie wenigstens noch zu zweit. Und ich habe super viele Kundinnen, die nur zwei Katzen haben. Die sind dann 10, 12 Jahre alt und verstirbt leider eine Katze. Und dann trauert die andere Katze enorm. Und dann ist es schwieriger, zu vergesellschaften, eine weitere Katze zu holen. Viele sagen dann, sie wollen eigentlich gar keine Katze mehr. Und deswegen finde ich es immer einfacher, wenn man direkt sich drei Katzen holt. Weil sollte eine Katze versterben, dann haben sie sich wenigstens noch zu zweit.
Ja. Okay, Grundbedürfnisse Sicherheit. Sie sind sehr sozial. Sie brauchen andere Artgenossen.
Ja. Und sonst natürlich Fütterung und schauen, dass sie die Möglichkeit haben zu fressen und auch zu trinken. Was bei Katzen wichtig ist, Katzen sind Häppchenfresser. Das heißt, sie fressen eigentlich jagen sie bis zu 15 Mal am Tag, also richtig häufig. Und deswegen sollten wir auch unsere Fütterung danach stellen. Das heißt, eigentlich alle 4 Stunden zu füttern wäre super sinnvoll. Hat auch den Grund, wenn Katzen, der Stoffwechsel ist super schnell von der Katze und der ist nach 4 Stunden quasi schon Ende und die Katze hat wieder Hunger. Und wenn wir das nicht beachten, dann kann es sein, dass die Katze tatsächlich auch Urinproblematiken bekommt, dass sie dann Entzündungen zum Beispiel bekommt und dann eben unsauber wird. Und schon allein aus diesem Grund wäre es wichtig, dass wir regelmäßig eine Fütterung anbieten für die Katze. Funktioniert super gut, wenn man so chipgesteuerte Futterautomaten hat oder zeitgesteuerte Futterautomaten. Das wäre auf alle Fälle wichtig. Und Katzen sind schlechte Trinker, weil sie eben von der afrikanischen Wildkatze abstammt. Das heißt, die trinken prinzipiell ein bisschen schlechter. Und da ist es wichtig, dass man es attraktiv gestaltet. Meine Katzen, die trinken aus Whiskygläser zum Beispiel. Ich habe gar nicht so wirklich eine Wasserschüssel, sondern die lieben es, aus Gläser und Whiskygläser zu trinken. Es gibt auch Katzenbrunnen, die man zum Beispiel anbieten kann. Und alles, was halt reinkommt, muss auch irgendwie rauskommen. Deswegen ist halt ein Katzenklo-Management auch unfassbar wichtig. Und da gibt es die meisten Probleme in den Haushalten, weil man immer den Gedanken hat, mir ist schon klar, wenn man eine Wohnung hat, möchte man jetzt nicht 15 Katzenklos offen irgendwo herumliegen haben. Aber wenn ich mich dazu entschieden habe, eine Katze zu haben oder im besten Fall Katzen zu haben, muss ich auch dafür sorgen, dass sie angenehm aufs Klo gehen können. Und es gibt halt leider Katzentoiletten, die halt absolut nicht katzengerecht sind. Das sind sogenannte Haubenklos, die haben halt so einen Deckel oben. Oder es gibt auch solche Hopin-Klos, da muss die Katze von oben ins Katzenklo reinspringen, um dann eben zu urinieren oder zu koten. Und das sind halt alles Sachen, die super viel Stress verursachen. Das ist so, wie wenn du in deiner Wohnung ein Dixie-Klo hast, wo aber noch 15 andere Leute draufgehen. Das ist für dich wahrscheinlich auch nicht so labernd. Und für die Katze ist es eben genauso. Deswegen ist da, um eben Unsauberkeit auch zu präventieren, damit die Katze nicht außerhalb des Katzenklos macht, weil Katzen sind super reine Tiere, die sind eigentlich gar nicht unsauber, das klingt immer so negativ, sondern sie sagen einfach, okay, das ist mir zu dreckig häufig oder da ist es mir unangenehm, dorthin zu gehen. Ich wähle lieber einen Ort, der sehr offen ist. Und was ist offen? Meistens das Bett, weil da hat man eine schöne Freifläche oder die Couch oder irgendwelche Teppiche am Boden. Und das bevorzugen dann Katzen ganz häufig. Und das kann man eben wirklich vermeiden, indem man im Vorhinein sagt, okay, ich habe mehrere Katzenklos, die sehr offen sind, mit einem sehr, sehr, sehr feinen Streu, damit es auch den Katzenpfoten nicht wehtut. Weil super viele Katzen im Alter, wenn die 13, 14, 15 sind, dann haben die Arthrose und dann kann es auch sein, dass sie eben in den Krallen Arthrose haben. Und wenn die dann auf so ein ganz steiniges Streu draufsteigen, dann tut ihnen das weh. Und dann kann es auch sein, dass sie sagen, okay, der Ort, dort wo ich pinkeln möchte, der tut weh, den wähle ich nicht, sondern ich wähle einen anderen Ort. Und dann ist die Katze halt häufig dann in der gesamten Wohnung unsauber, weil sie die Stellen versucht zu vermeiden, wo es ihr weh tut.
Und warum mehrere Katzenklos?
Weil Katzen Kot und Urin voneinander trennen. Die haben ein Kaki- und ein Lulu-Klo. Und damit eben alle Katzen ins dementsprechende Klo gehen können, wäre es wichtig, dass man eigentlich immer 2 Klos pro Katzen hat. Das wäre das Idealste. Normalerweise, es gibt auch so eine Regel, wo man sagt, die Anzahl der Katze plus ein weiteres Klo, also wenn ich 3 Katzen habe, dass ich 4 Katzenklos habe, funktioniert in vielen Fällen gut. Das ist wirklich die Mindestanzahl. In vielen Fällen musst du aber noch ein weiteres Katzenklo aufstellen, damit sich die Katze wirklich komplett wohlfühlt. Weil was halt leider auch häufig der Fall ist, ist, dass die Katze die Situation nur toleriert und sagt, okay, ja, bis zu dem Grad ist es okay. Dann kommt ein weiterer Stressfaktor. Dann sagt, okay, mein Mensch ist heute später nach Hause gekommen. Ich habe später Fütterung bekommen. Mir tut vielleicht irgendwas weh. Das Futter vertrage ich nicht. Das sind alle Stressfaktoren, die auf die Katze einprasseln. Und dann wird natürlich auch werden die Bedürfnisse an die Katzentoilette viel, viel, viel höher. Und dann kann es sein, dass Katzen in einer stressigen Situation von uns oder auch von der Katze selbst in der Katzengruppe dann einfach sagen, okay, ich meide dieses Katzenklo, weil es ist viel zu stressig, es ist mit super viel Stress verbunden und ich schaue, dass ich woanders hinmache. Und wenn es dann halt eben nicht mehrere Möglichkeiten gibt, dann wählt die Katze halt Stellen, die wir nicht haben wollen.
Annika, du hast zwar gesagt, wir sind keine Katzen, muss uns bewusst sein, ja. Auch wenn man das vielleicht manchmal gerne wären, wenn man so auf die Welt blickt, die Menschenwelt, aber versuchen wir uns trotzdem mal hineinzuversetzen in so eine Katze. Beschreib uns mal, wie sieht die Welt? Also die riecht, die sieht, die fühlt, die hört. Fangen wir mal an, so sieht die Farben und die Welt so, schaut das so aus wie bei uns oder wie schaut das aus?
Eigentlich nicht. Also Katzen haben ein breiteres Gesichtsfeld als wir tatsächlich, die sind ein bisschen breiter. Und was auch ist, Katzen sehen Farben nicht so, wie wir Farben sehen. Es ist unfassbar schwer zu sagen, welche Farben sieht die Katze oder welche Farbe sieht die Katze nicht, weil wir da einfach viel zu wenig Forschung auch haben. Was wir wissen ist, dass die Katze Rot nicht gut unterscheiden kann. Es wirkt eher wie ein Grau, vermutet man, genauso wie Grün. Sie können aber die Farben Blau und Gelb voneinander unterscheiden und Grün können sie auch von anderen Farben unterscheiden oder Orange zum Beispiel. Also so Mischfarben, die gehen schon, aber vor allem Rot sehen sie eher als Grau. Aber wie gesagt, das ist super schwierig zu sagen, weil es super wenige Studien dahingehend einfach gibt, aber so nimmt die Katze die Welt wahr. Und da ist für uns auch eine super Information, wenn wir wissen, okay, rot ist jetzt nicht die Farbe für die Katze, dass wir zum Beispiel Spielzeug wählen, was nicht rot ist. Weil tanze ich dann mit einer roten Maus herum, dann sitzt die Katze nicht gescheit. Und dann kann es sein, dass die Katze nicht spielen möchte. Und dann haben wir häufig das Vorteil, na, die Katze ist faul, die will nicht. Dabei kann sie es gar nicht so registrieren, wie wir es eigentlich wahrnehmen. Und dann ist es sinnvoller, wirklich, dass man einfach Naturtöne nimmt, so wie halt eine Maus ausschaut zum Beispiel. Oder halt wirklich etwas Knalligeres, wie eben zum Beispiel die Farbe blau oder gelb.
Hm. Ist das der Grund, warum deine Haare blau sind?
Ja, genau, damit ich die Katzen gut erkenne.
Und sonst so, was ist wichtig für die Katze? Also so, gibt es einen Sinnesorgan, das für die zentral ist?
Also eigentlich alle. Mhm. Also alle Sinnesorgane sind für die Katze wichtig. Katzen können aber super gut auch damit zurechtkommen, wenn sie blind sind oder wenn sie nichts hören. Vor allem, weil sie die Vibrissen haben, also die Schnurrbarthaare. Die haben auf jeder Seite 24. Das ist richtig viel. Die können auch, also kein Problem, wenn die ausfallen, die können wieder nachwachsen. Abschneiden sollten wir es natürlich nicht. Das ist tierschutzrelevant. Häufig sieht man leider Katzenrassen, Qualzuchtrassen, wie zum Beispiel Nacktkatzen oder auch Scottish Fold-Katzen, wo eben die Schnurrbarthaare abgeschnitten sind oder wo es auch häufig die Mutterkatze leider abbeißt. Das sind leider Störungen, die man so eigentlich in einer gesunden Katze nicht haben möchte. Aber die Vibrissen sind, ich vergleiche das immer, ist eigentlich wie so Parksensoren am Auto. Die zeigen dir quasi an, wann ist ein Ende und sie können damit halt die Umwelt ganz anders zusätzlich nochmal wahrnehmen. Sie spüren jeden Luftzug zum Beispiel. Sie spüren, wenn sie jetzt eine Maus töten, spüren sie, in welche Richtung das Fell zum Beispiel wächst. Also wie sie es zum Beispiel am besten fressen sollten oder wenn sie leider einen Vogel auch jagen, dann sehen sie auch, okay, wie ist das Federkleid? Wie sollte man das Fell ausrupfen zum Beispiel? Mhm. Also das ist, die Vibrissen sind schon unfassbar wichtig. Und was noch ist, sie können halt ganz gut erkennen, wie nah ist tatsächlich ein Gegenstand oder eben nicht. Und das ist für die Katze schon unfassbar wichtig, um Distanzen zum Teil auch schon abzuschätzen. Sie können es zwar schon auch mit den Augen machen, sie sehen halt in die Ferne halt um einiges besser. Sie sind halt auf dieses Bewegungssehen komplett eben spezialisiert oder fokussiert. Und alles, was so nah ist, sind eher so ein bisschen verschwommen.
Also der Ratschlag für eine Maus, die nah bei einer Katze ist, ist, sich einfach nicht zu bewegen und
ja,
zu schauen.
Ja, tatsächlich. Es gibt so diesen blinden Fleck, wenn ihr vielleicht Katzen daheim habt und ihr legt ein Leckerli direkt vor ihr auf dem Boden, manche Katzen checken das gar nicht, weil sie es nicht sehen. Sie können es nicht wahrnehmen. Deswegen sind wir sinnvoll, wenn man ein bisschen weiter weg das Leckerli hingibt. Oder das Spielzeug. Und beim Spielen ist es sowieso so, und ich weiß, so spielen ganz viele Personen, aber die Spielangel sollte nie zum Kopf der Katze gehen, weil keine Maus sagt, hi Katze, ich komme zu dir und ich jag dich jetzt. Das ist nicht die Realität. Mhm. Und da fühlen sich Katzen ganz häufig auch angegriffen und deswegen pratzeln sie da danach. Das ist kein Spielverhalten, sondern das ist Verteidigung. Also wenn man spielt, immer weg von der Katze, weil das ist natürlich.
Mhm. Also auch so, wenn ich bis meine Jugend so verbracht und Kindheit am Bauernhof mit Schnur und Katze. Also gleich einen Meter weg anfangen damit.
Zum Beispiel.
Mhm, weil sie und ernährt.
Okay. Was halt da wichtig ist, ist, dass man ganz, ganz, ganz viele Barrieren quasi einbaut und Hindernisse. Katzen verstehen zum Beispiel, wenn sich ein Gegenstand wegbewegt hinter einer Wand, dass es immer noch da ist. Das ist die Objektpermanenz, das verstehen Katzen. Ist auch super klug eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Und was auch ist, wenn sie sich halt hinter einer Schachtel oder sowas verstecken, dann kann es ja auch sein, das weiß man jetzt nicht, aber ich stelle es mir immer so schön vor. Vielleicht stellt sich die Katze vor, dass sie hinter einem Busch zum Beispiel lauert und danach eben nach vorne laufen kann, um eben die Maus oder das Spielzeug quasi zu erlegen und nachzujagen. Also je mehr Möglichkeiten man gibt zum Verstecken, umso einfacher wird auch das Spielen mit der Katze. Ich bin ein absoluter Fan von Spieltunneln. Ich finde, es gibt nicht genug Spieltunnel. Ich glaube, ich habe daheim für meine Katze Minimum 5-6 Spieltunnel und sie sind jeden Tag in Gebrauch. Also sie schlüpfen jeden Tag hinein und sie sliden super gern mit den Spieltunneln. Also man muss auf alle Fälle natürlich schon auch schauen, dass man die Wohnung katzengerecht ausstattet, damit die Katze ein wirklich schönes Zuhause haben kann. Weil je besser du die Wohnung für deine Katze angleichst, eben mit so Catwalks zum Beispiel, sind eine gute Möglichkeit, also Regale, die du an die Wand drauf machst, wo die Katze springen kann und halt wirklich auch Katzbäume, die Richtung Fenster gestellt sind. Je besser du das planst, umso schöner hat es die Katze, umso weniger musst du auch beschäftigen. Weil da ist die Beschäftigung schon der Wohnraum für die Katze. Und dann wird die Katze auch weniger anfällig für Verhaltensauffälligkeiten, für dass die Katze in der Nacht schreit, weil sie beschäftigt werden möchte. Oder dass die Katze dir in die Wade von hinten zum Beispiel beißt. Das sind alles so Sachen, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass der Katze urlangweilig ist. Und diese Langeweile, die geht dann natürlich auch weiter, dass die Katze lethargisch wirkt. Die liegt dann nur auf der Couch, nimmt 5 Kilo zu, ist viel zu fett, was natürlich auch tierschutzrelevant dann irgendwann mal ist. Und das lässt sich halt super vermeiden, indem man wirklich sagt, okay, ich habe jetzt eine Katze, ich finde das super cool, ich liebe diese Katze und ich schaue auch, dass ich meine Wohnung für die Katze anpasse. Heißt nicht, dass ich überall nur Tunnel haben muss oder Spielmäuse oder sowas, sondern dass ich einfach bestimmte Bereiche in der Wohnung habe, wo die Katze hinaufklettern kann. Und das kann man auch ästhetisch schön machen tatsächlich. Also es gibt auch die Möglichkeit, es gibt tatsächlich auch Firmen, die das sehr, sehr, sehr hochwertig und sehr schön machen. Auch dieses aktuell ist ja voll dieses Beige innen und schwarz-weiß und beige ist ja überall in den Wohnungen. Auch, dass sich da so ein bisschen anpasst, dass es, ein bisschen, dass es nicht so extrem ist, dass man nicht sofort in die Wohnung geht und sagt, ah ja, da wohnt die Katzenfrau mit den 5 Katzen, sondern dass man in die Wohnung reingeht und sagt, ah, du hast Katzen, hätte ich gar nicht gewusst. Mhm. Also auch das ist möglich.
Ja.
Es gibt keine Ausrede.
Was ist sonst wichtig, also wenn man eine Katze halten möchte, oder sagen wir, man hat noch keine, man möchte eine, was sollte man sich am besten gut vorher überlegen?
Dass Katzen anstrengend sein können, wie jedes Lebewesen. Das ist unfassbar wichtig und vor allem auch, dass Katzen eine finanzielle Belastung sein können. Das ist auch unfassbar wichtig, weil Katzen sind keine günstigen Tiere. Die brauchen Futter und die brauchen vor allem auch regelmäßige tiermedizinische Unterstützungen. Man weiß, Katzen sind unfassbar gut im Verstecken von Schmerzen und das hat primär 2 Gründe. Der erste Grund ist, Katzen sind eigentlich Fluchttiere. Das heißt, sie haben zwar, das haben wir ja vorher auch schon besprochen, sie reagieren zwar schon auch zum Teil weniger in dieses extreme Angst- oder Kampfverhalten, aber sie sind trotzdem Fluchttiere. Und der zweite Punkt ist, Katzen versuchen oder haben nicht wirklich ein Bewusstsein für, dass der Schmerz wieder weggehen kann. Die haben Schmerzen, denen tut die Pfote weh, es tut ihnen weh, aber sie haben das Bewusstsein nicht dafür, dass das wieder aufhören kann, sondern sie fangen an, sich daran anzupassen und damit zu leben. Und aus Sicht der Katze wäre es auch sehr unklug zu sagen, mir tut etwas weh, denn ansonsten sind sie ja tatsächlich für andere Tiere, weil Katzen sind nicht nur Raubtiere, sondern sie sind auch Tiere, die man gut verspeisen kann, leider aus andere Tiersicht. Ein Fuchs zum Beispiel kann es natürlich auch deshalb sein, dass man da einfach sagt, okay, die Katze, die zieht sich vielleicht nicht so extrem zurück oder die zeigt die Schmerzen nicht so extrem, weil sie nicht auf sich aufmerksam machen möchte.
Also das ist wichtig. Katzen sind auch anstrengend. Sie dürfen das auch sein. Sie sind ja Lebewesen.
Sie sind keine Stofftiere. Jedes Lebewesen darf aus meiner Sicht anstrengend sein. Man muss nur damit lernen, umzugehen. Und das soll positiv sein. Das soll nicht negativ sein. Das soll nicht mit Strafe sein, sondern es muss ein positiver Umgang sein. Und auch positiv kann man Grenzen setzen.
Dann, es kostet was. Kannst du das sagen, mit was man circa rechnen kann mit einer Katze im Monat?
Also pro Monat, ich würde auf alle Fälle Minimum 60 Euro pro Katze rechnen, aber vor allem so medizinischen Untersuchungen, die können halt super schnell in einem Bereich gehen, wo es nicht mehr tragt. Ich würde schon mehr rechnen. Mhm. Also ich hatte im Dezember zum Beispiel Tierarztkosten von 3.500 Euro für eine Katze, genau. Die hat leider es gibt eine Katzenerkrankung, die nennt man resorptive Läsionen. Da lösen sich von innen wird der Zahn quasi kaputt und das sieht man nur im Dentalröntgen. Das heißt, die Katze muss in Narkose gelegt werden, man macht ein Dentalröntgen und dann werden die Zähne direkt gezogen. Macht man eine Maulhöhlensanierung. Und das ist ziemlich teuer. Aber Katzen leiden halt unfassbar unter dieser Erkrankung. Es hat eigentlich jede zweite Katze, die über 5 Jahre alt ist, hat diese Erkrankung. Man weiß nicht, woher sie kommt. Es ist auch keine rassenspezifische Erkrankung, sondern es hat wirklich fast jede Katze. Und da muss man halt dahinter sein. Und da muss man halt dann regelmäßig auch sagen, okay, ja, ich nehme das in Kauf, dass ich regelmäßig hier diese Untersuchung mache, auch wenn ich weiß, es kann teuer werden, damit die Katze halt ein schöneres Leben hat. Und normalerweise ist diese OP nicht so teuer, aber man ist leider danach krank geworden und hat leider eine Erektion gehabt und hat dann stationär in der Tierklinik sein müssen. Aber mit sowas muss man halt tatsächlich rechnen. Deswegen macht es halt in vielen Fällen auch Sinn, wenn man eine Tierversicherung zum Beispiel abschließt oder wenn man sich halt monatlich etwas auf ein Konto überweist und man sagt, okay, das ist das Katzenkonto und da kann ich dann eben mit der Katze easy zum Tierarzt fahren. Ich weiß, sie hat etwas, weil das Schlimmste ist, wenn du weißt, okay, es ist gerade knapp im Monat und du weißt, da ist noch ein anderes Lebewesen von dir einfach abhängig und du bist für das verantwortlich und du musst es in Anführungsstrichen leiden lassen. Das ist halt das absolut Schlimmste. Deswegen, man darf diese finanzielle Belastung absolut nicht vergessen.
Ich erkläre dir kurz, warum ich jetzt kurz grinsen musste, wie du geredet hast, weil das gar nicht lustig war, was du gesagt hast, aber manchmal nehmen meine Gedanken einen anderen Lauf und ich habe mir jetzt gerade gedacht, so wie viele Menschen, es gibt ja, also da, wo ich gearbeitet habe, ist immer so ein Bus gestanden, der nach Ungarn gefahren ist mit den Menschen, weil die Zahnbehandlung billiger ist und ich habe mir so einen Bus mit Katzen vorgestellt und das fand ich witzig. Das
tatsächlich passiert das auch.
Ah, wirklich?
Ja, tatsächlich gehen ganz viele Personen auch ins Ausland die Zähne machen. Ist immer so ein bisschen schwierig mit Tollwutimpfung und sowas, weil eigentlich, wenn man außerhalb, also die Katze braucht dann einen EU-Heimtierpass, genau wie die Hunde. Und super viele Katzen sind halt nicht tollwut geimpft. Was ein Problem dann darstellt, wenn man die Grenze fährt.
Was muss man zeitlich rechnen, wenn man jetzt überlegt, eine Katze sich anzuschaffen? Wie viel sollte man erstens zu Hause sein und zweitens, wie viel sich dann aktiv mit der Katze beschäftigen?
Ich finde, wie viel man zu Hause sein sollte, kommt ganz darauf an, welche Katzen ich mir auch hole. Ich finde, das ist super individuell abhängig. Macherkatzen können 10 Stunden super alleine bleiben. Die haben aber dann eben auch 2, 3 Katzenkumpel. Also eine einzelne Katze 10 Stunden alleine ist nicht wirklich im Sinne der Katze. Also das ist so ein bisschen von der Katze abhängig. Normalerweise würde ich sagen, 8 bis 10 Stunden ist meistens okay, wenn man nicht zu Hause ist. Man sollte sich aber aktiv schon auch Minimum 30 Minuten am Tag mit der Katze beschäftigen. Weil was wir halt auch vergessen ist, die Katze, die macht diese 8 bis 10 Stunden, schaut die, schläft natürlich schon auch viel, sie schaut super viel aus dem Fenster, sie beschäftigt sich auch schon selbst. Aber wir Menschen sind das Highlight am Tag für die Katze. Wenn wir heimkommen, freut sich jede Katze und sagt, boah cool, mein Lieblingsmensch ist da, spielen wir was, kuscheln wir was. Und ich verstehe schon, wenn wir halt so ein bisschen fertig sind von der Arbeit, dass man dann absolut gar nicht mehr kann. Aber es wird trotzdem wichtig, dass man Routinen schafft und regelmäßig mit der Katze eben spielt. Ich zum Beispiel immer jeden Tag, wenn ich am Abend und in der Früh Zähne putze, gibt's für die Katze irgendein Spiel. Also entweder machen irgendeine Klickerübung, irgendeinen Trick, rede ich, Pfote geben, Männchen machen oder sowas. Oder wir spielen halt gemeinsam und ich renne halt mit der Zahnbürste und mit der Katzenangel in der anderen Hand ein bisschen durch die Wohnung. Also ich finde, man muss halt dann einfach so Alltagslösungen finden, weil Katzenhaltung soll halt schon Spaß machen. Und das ist halt mir persönlich wichtig, weil ich hole mir ja auch keine Katze, wo ich dann sage, okay, Katze, du kannst jetzt for free für dich leben und ich habe nichts davon. Also ich finde auch, wenn wir uns Katzen holen, dann sollen wir Spaß daran haben, mit den Katzen zusammenzuleben. Und da ist es wichtig, dass wir unseren Alltag mit den Katzen verknüpfen und einfach Lösungen finden, die für uns passend sind und die in unseren Alltag perfekt sind.
Und was sollte die Katze so beim Spielen alles ausleben? Also die braucht mal Bewegung, so wie wir Menschen auch.
Die braucht unfassbar viel Bewegung. Also ich finde, Bewegung ist eine der wichtigsten Sachen. Denn wenn sich Katzen nicht viel bewegen, erstmal werden sie super, 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 super schnell eben dick. Und das ist aus meiner Sicht immer tierschutzrelevant, wenn eine weibliche 0815 EKH-Katze 6 EKH? Kilo hat, europäische Kurzhaar. Katze 5 bis 6 Kilo hat, das ist zu viel. Also da muss man auf alle Fälle drauf schauen. Und Bewegung ist vor allem wichtig, weil es ist wie bei uns Menschen, auch wenn Sport uranstrengend ist und ich weiß das selbst, fühlt man sich danach eigentlich immer besser und immer ein bisschen erholter. Vor allem, wenn man es regelmäßig macht. Von einmal Sport machen bin ich auch K.O., gebe ich ganz ehrlich zu. Die Katze genauso. Wenn jetzt daheim eine Katze habt, die ein bisschen zu viel auf die Rippen hat und ihr spielt einmal, dann wird die auch voll K.O. sein. Aber wenn ich das regelmäßig mache, dann trainiert man die Katze. Dann ist es vor allem auch mental eine super coole Beschäftigung, weil die Katze etwas anderes tut, als nur faul auf der Couch zu liegen, was sie eigentlich, dafür ist die Katze halt nicht, auch nicht gemacht. Und ich kann dadurch halt super viele Verhaltensauffälligkeiten, die ich in der Gruppe zum Beispiel habe, eben das Jagen unter den Katzen oder auch zum Beispiel, super viele Katzen lieben es ja irgendwo, die Schränke aufzumachen und zu zerstören oder sonstige Sachen machen, das kann ich dadurch halt tatsächlich vermeiden. Ich habe einen Kater, der Freddy, und ich, es klingt auch gemein, aber jedes Mal beim Freddy denke ich mal, wenn der schlimm ist, boah, ich weiß nicht, würde der woanders leben, der wäre schon längst ausgesetzt, wirklich, das ist wirklich, wirklich eine sehr verhaltensoriginelle Katze. Der fängt an, wenn er beschäftigt werden möchte, die Klospülung zu betätigen. Wir sind ja, es ist urwitzig, aber wir sind halt so
aber
eng aneinander.
Aber geht nicht vorher selber.
Nein, wir sind halt so eng aneinander gebaut, dass ich mir immer vorstelle, was sich der Nachbar oder die Nachbarin bitte denkt, wenn um 3 Uhr in der Früh 5-mal die Klospülung betätigt wird. Oder der macht sich auch jede Tür auf, also keine Tür ist von ihm sicher, der macht sich jede Tür auf. Der macht sich das... springt drauf und räumt er den Müll zum Beispiel raus. Dann schnappt er sich auch das Müll irgendwas und dann rennt er hoch ins Badezimmer und gibt dort die Essensreste quasi hin. Das, was er findet, gibt er immer ins Badezimmer hoch. Und das sind halt alles Anzeichen, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt weniger mit den Katzen gespielt oder ich war weniger daheim, ich hatte diese Zeit nicht, dann braucht die Katze irgendein anderes Ventil, wo sie die ganze Energie auslassen kann. Und ich habe das Verständnis, ich weiß, er zeigt das, weil ich mich nicht genug beschäftigt habe, aber viele Personen sind dann halt auch voll angepisst und ich verstehe es. Es ist nicht lustig, wenn die Katze um 3 Uhr in der Früh die Klospülung die ganze Zeit betätigt oder über einen drüber läuft oder alle Türen aufmacht und man muss alles zusperren. Und da ist einfach wichtig, Verständnis zu haben und Routinen zu schaffen, damit die Katze das Verhalten eben nicht zeigt, sondern dass sie ein anderes Ventil hat. Und da ist halt Bewegung super wichtig. Es gibt tatsächlich auch Katzenlaufräder. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast. Das ist wie so eigentlich wie ein Hamsterlaufrad. Und das ist halt eine super gute Möglichkeit, dass sich die Katze selbst beschäftigen kann. Mein Kater, der Freddy, der läuft am Tag bis zu 30 Minuten in diesem Laufrad. Und man merkt auch, man hat voll gemerkt, seitdem wir das Laufrad haben, wir haben das jetzt, glaube ich, schon 4 Jahre, ist auch so muskulös geworden. Es ist schon wirklich arg. Ich glaube, er wäre Bodybuilder, ja.
Wenn ein Mensch wäre.
Noch nicht, das gibt's noch nicht. Wäre aber tatsächlich total. Wäre lustig zu sehen, wie viel Kalorien er eigentlich verbrennt beim Laufen. Aber das ist schon eine coole Möglichkeit. Und da sind wir halt wieder beim Wohnraummanagement. Schaffe ein Zuhause, in dem sich die Katze wohlfühlt und dem sich die Katze beschäftigen kann. Dann musst du als Mensch weniger machen.
Woran merkt man, wie verhält sich eine Katze, der es gut geht? Da passt alles.
Ich glaube nicht, dass es Katzen gibt, die zu 100% immer glücklich sind. Ich glaube, es gibt immer wieder mal Tage, wo auch die Katze sagt, boah, heute ist schlechtes Wetter, heute habe ich gar keine Lust. Oder der Mensch sagt, boah, okay, heute habe ich auch absolut gar keine Lust. Also das muss ich auf alle Fälle beachten. Eine Katze, die zufrieden mit ihrem Leben ist, die steht in der Früh auf, die frisst ganz gut, die hat die Möglichkeit, regelmäßig zu fressen, die nimmt Kontakt mit dem Menschen auf und das wird auch von dem Menschen dann eben zurückgegeben. Der Mensch, der beschäftigt sich mit der Katze. Die Katze, die schläft, aber sie schläft nicht zu viel. Also sie schläft jetzt nicht 15 Stunden am Tag, sind ein bisschen viel. Normalerweise sollten es so 10 bis 12 Stunden tatsächlich sein. Und eine zufriedene Katze kann sich im Raum so bewegen, wie sie es möchte und hat keine Angst, sich irgendwie anders zu bewegen. Die muss sich nicht die ganze Zeit verstecken, wenn ein Mensch kommt oder wenn ein anderes Tier zum Beispiel kommt. Die Katze kann sehr frei sein in dem Bereich, wo sie tatsächlich eben wohnt. Und ich merke eigentlich meistens, dass der Katze gut geht, wenn sie auf mich zukommt und auffordert, etwas zu tun und wirklich etwas tun möchte. Das ist immer ein sehr, 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 sehr gutes Anzeichen. Nichtsdestotrotz gibt es halt leider Katzen, die halt leider chronisch krank sind, die Arthrose haben. Also 9 von 10 Katzen, die über 10 Jahre alt sind, haben einfach schon Arthrose-Veränderungen im Röntgenbild schon angezeigt, dass sie da Veränderungen haben. Das heißt, es gibt einfach Katzen, die sind chronisch halt krank, bei denen kann es halt ein bisschen schwieriger sein. Aber nichtsdestotrotz kann man ihnen diesen Lebensabschnitt trotzdem so schön wie möglich gestalten. Und da ist halt auch immer das Anzeichen, wenn die Katze zu dir kommt, dich anblinzelt und sagt, hi, ich bin da, schön, dass du da bist, ist das immer ein Anzeichen, dass der Katze jetzt gerade akut zumindest gut geht. Man muss halt immer die Gesamtheit sehen und immer gesamt versuchen, die Katze zu beobachten, um zu sehen. Es gibt ja auch eine Schmerzposition vor der Katze. Ich weiß nicht, du bist ja viel auf Social Media unterwegs. Hast du vielleicht schon mal gesehen, Katzen, die so wie so ein Brotleib da liegen, wo so Katzen mit so Brot verglichen werden oder sowas? Noch nicht. Bist auf den falschen Seiten. Das ist nämlich tatsächlich eine Schmerzposition von der Katze. Also wenn die Katze die Pfoten unter dem Bauch zum Beispiel hat und wie so ein Brotleib da liegt, dann ist das eigentlich eine Schmerzposition. Es gibt auch eine App dazu, die Feline Grimace Scale App. Da kann man zum Beispiel ein Foto machen von der Katze, kann das dann ein reichen und dann wird von 1 bis 3 bewertet, wie stark, also eigentlich von 0 bis 3, wie stark sind die Schmerzen. 0 halt keine, 1 sind bissi, 2 sind mittel und 3 sind natürlich ganz stark. Mhm. Und das ist leider auf Englisch. Aber es ist absolut kein Problem, weil es ziemlich leicht auch zu verstehen ist, auch mit Bildern, wo man dann besser abschätzen kann. Und dann kann man halt auch ideal sehen, okay, hat die Katze jetzt in dem Moment Schmerzen oder nicht. Weil wenn ich merke, okay, die Katze, die ist weniger mit mir gemeinsam, die versteckt sich mehr, die ist plötzlich gereizter, die faucht plötzlich häufiger, wenn die andere Katze vorbeigeht, dann sollten eigentlich schon die Alarmglocken irgendwie klingeln und da muss ich dann einfach nachschauen, okay, wie ist eigentlich das Schmerzverhalten von der Katze oder die Schmerzposition? Hat die Katze akut gerade Schmerzen? Weil Schmerz nimmt so viel ein im Leben der Katze und Schmerz ist einer der Hauptgründe, wieso Katzen Verhaltensauffälligkeiten zeigen.
Die App verlinke ich auch in der Beschreibung für alle, die das interessiert. Wie kann man noch quasi das Verhalten einer Katze lesen? Also du hast jetzt gesagt, wenn die mich anschaut und anblinzelt, dann ist das gut.
In den meisten Fällen ja. Kommt auf den Kontext drauf an. Manche Katzen, die zwinkern nicht wirklich, sondern die schließen die Augen so krampfhaft zusammen. Das ist eher so ein bisschen Beschwichtigung und eher so, bitte Dominik, ich habe Angst. Pass auf, ich habe Angst. Aber dieses einfach nur gerade sitzen, dich anschauen, wegschauen, anschauen zum Beispiel, ist eine super coole Möglichkeit der Katze, von der Katze, die zu sagen, sie mag dich. Oder auch dieses Anblinzeln, dieses Ich liebe dich zum Beispiel. Das ist auch super. Das heißt eigentlich so viel wie, bist mein Freund, es ist alles gut. Wir verstehen uns miteinander. Mhm. Und das kann ich auch als Mensch der Katze immer sagen. Also wirklich, ich sage es halt immer laut mit Ich liebe dich und bei Liebe mache ich die Augen zu und bei dich dann wieder auf. Dann ist es eine super gute Möglichkeit, der Katze zu sagen, hey du, alles gut, ich habe dich lieb. Wir sind Partner.
Ja. Und sonst, wenn eine Katze jetzt mit dem Schwanz wedelt zum Beispiel oder wenn sie zu mir kommt und so sich an meinen Füßen entlang schlängelt.
Ja. Katzen flirten ganz gerne mit uns. Also vor allem dieses an uns dran schmiegen und reiben, da muss man sich auch immer ein bisschen überlegen, ist das Verhalten vorher verstärkt, also belohnt worden. Weil super viele BesitzerInnen, wenn die Katze sich an uns dran reibt, wir gehen runter und wir streicheln mit die Katzen. Und dadurch wird es natürlich in Zukunft dann mehr. Und Katzen flirten vor allem dann, wenn sie Hunger haben. Das heißt, in der Früh, wenn ich aufstehe und das Futter bereit mache, da gibt es Katzen, die sind ja so im Weg, da stellst du dich schon 5-mal, bis du das Futter überhaupt runtergestellt hast, weil die sich so sehr um deine Beine quasi herumschlingeln. Das ist schon auch ein Zeichen, dass dich die Katze gerne hat. Man darf die Beziehung, die wir zu den Katzen haben, nicht so romantisieren, finde ich. Katzen, die auf dir drauf liegen, haben dich genauso lieb wie eine Katze, die neben dir liegt. Also nur wenn eine Katze viel Körperkontakt haben möchte, heißt das nicht, dass sie dich viel mehr liebt als die Katze, die eben nur neben dir liegt. Das ist alles super. Beides bedeutet, die Katze fühlt sich wohl, weil sie ist im selben Raum mit dir. Also da kann ich das schon auch tatsächlich ablesen. Natürlich muss ich sehr, sehr, sehr stark auf die Körpersprache darauf achten, weil wir halt häufig die Katze so ein bisschen übergehen und ihre Warnzeichen nicht wahrnehmen. Denn die Rute, hast du schon gesagt, wenn die halt hin und her zuckt, kann das super viele verschiedene Bedeutungen haben. In den meisten Fällen heißt das wie so viel wie, aufpassen, da ist irgendetwas, ich weiß selbst nicht, was ich mit der Situation tun soll. Also das ist in den meisten Fällen tatsächlich der Fall. Ansonsten gibt es natürlich auch so diese Ohrenstellung, wenn die Ohren nach hinten oder ganz spitz sind, sie so ganz spitz nach vorne gerichtet sind, dann ist es sehr starke Aufmerksamkeit. Katze fokussiert sich. Wenn die so leicht nach hinten gehen oder abgeklappt sind, dann kann das eben Angst oder Aggression zum Beispiel sein. Oder dass die Katze jetzt gerade auch akut sagt, okay, da ist irgendetwas, ich bin mir nicht ganz sicher, was es ist, ich habe Angst oder mach nicht weiter, sonst kriegst du eine. Das kann natürlich auch immer der Fall sein. Deswegen sollte man Katzen immer fragen, ob sie gestreichelt werden möchte. Es gibt da auch ein System, ein Cat-System, Choice, Attention und Touch. Zuerst schaue ich mal, was die Katze eigentlich so tut, ob es eigentlich gerade in dem Moment sinnvoll ist, die Katze zu streicheln. Wenn die Katze gerade am Klo ist, werde ich sie nicht kuscheln. Wenn die Katze gerade frisst, sollte ich sie auch nicht kuscheln. Und wenn die Katze spielt, ist auch kein richtiger Moment, die Katze zu streicheln. Aber es ist zum Beispiel, wenn ich eh schon sehe, die Katze ist vor mir, kann ich schon mal meine Hand ausstrecken und wenn die Katze zu mir zugeht und sich daran schmiegt, dann ist es ein Anzeichen, dass die Katze sagt, ja, eigentlich möchte ich auch weiter gestreichelt werden. Und dann ist es wichtig, dass ich eben drauf schaue, wie zeigt die Katze das Verhalten weiter, also Attention. Ich schaue, schmiegt sich die Katze weiterhin oder geht sie immer weiter weg? Weil nur weil sie einmal sagt, sie möchte gestreichelt werden, heißt das nicht, sie möchte die nächsten 30 Minuten durchgestreichelt werden. Deswegen immer wieder mal wegnehmen, wieder die Hand hinhalten und wieder schauen, geht der Kopf von der Katze zur Hand hin, super, kann ich weiter streicheln. Und dann sollte ich die Katze auch eher dort streicheln, wo ich mir sicher bin, dass sie gestreichelt werden möchte. Das wäre Touch. Also vor allem im Halsbereich lieben es Katzen oder hier zum Beispiel, zum Beispiel unterm Kinn. Da mögen es Katzen absolut gestreichelt zu werden. Oder hinten zum Beispiel am Bopsch, beim Schwanzansatz, wenn man das so ein bisschen streichelt, dann gehen die Katzenpopos immer in die Höhe. Da mag es die Katze auch sehr gerne. Aber wo sie es nicht gerne mag, ist zum Beispiel am Bauch. Auch wenn es noch so schön aussieht, wenn die Katze mit dem Bauch nach oben neben uns liegt, ist das keine Einladung für uns, die Katze zu streicheln. Viele Katzen ist es enorm unangenehm, weil natürlich da ist ein bisschen alles freiliegend. Das kann ein bisschen kitzlig sein für manche Katzen und viele Katzen mögen es einfach dort nicht gestreichelt zu werden. Ist natürlich von Katze zu Katze unterschiedlich. Ich habe eine Katze bei mir daheim, die Alexis, die liebt es, dort gestreichelt zu werden. Das ist aber auch die einzige Katze von meinen drei. Die anderen, die würden mich wahrscheinlich, ja, zerfetzen, würde ich die irgendwie ungefragt am Bauch streicheln, weil sie es einfach nicht wollen. Und das muss ich akzeptieren. Und ich finde, dass es die Katzenbeziehung oder Mensch-Katzen-Beziehung ist ganz viel mit, ich schau mal tatsächlich und ich versuche mich auch aus, aber ich habe eigentlich immer im Hinterkopf, dass ich das Positive für die Katze will, das ist unfassbar wichtig und ich gehe einfach Kompromisse ein. Wenn ich Katzen halte oder egal, auch wenn ich einen Hund halte, muss ich Kompromisse eingehen. Das Leben ist dann ein bisschen dreckiger. Ich habe überall Katzenstreu gefühlt liegen. Ich kann vielleicht nicht mehr so gut schlafen, weil die Katze immer auf meinem Kopfpolster drauf schläft oder mir im Gesicht zum Beispiel schläft. Aber es gibt halt auf der anderen Seite auch super viele schöne positive Momente. Du kommst heim und die Katze steht da und gurt dich an. Sie macht dieses Brrrr, was viele Katzen machen. Dieses Angurren ist so ein Begrüßungsritual, was Katzen untereinander auch machen, wo sie sagen, hey du, schön, dass du da bist. Ich habe mich so gefreut. Komm mit, machen wir was gemeinsam. Und das sind halt so diese Mini-Momente, wo ich mir dann, oder ich mir persönlich auch jedes Mal denke, boah, cool, dass ich dich habe. Also ich liebe dich zwar eh schon so, aber wenn ich dann heimkomme und sehe, wie du dich so sehr freust, dann ist es nochmal so ein bisschen für die Seele, ja, schön.
Mhm. Und das Schnurren einer Katze, wenn man sie jetzt länger streichelt?
Ja, ist in den meisten Fällen auch positiv gesehen. Viele Katzen zeigen das aber auch, um sich selbst zu beruhigen. Das heißt, wenn man zum Beispiel in der Tierpraxis ist, dann kann es auch sein, dass die Katze dort schnurrt, nicht weil sie sich wohlfühlt, sondern weil sie sich selbst beruhigen möchte. Also Schnurren wird nicht nur im positiven Kontext gezeigt, sondern eben auch, wenn die Katze krank ist und sie sich dadurch beruhigen möchte oder wenn die Katze gerade Stress hat, dann kann es die Katze auch anders schnurren. Manche Katzen, die schnurren auch natürlich, wenn sie sich voll freuen, also nicht nur, wenn sie entspannt sind, sondern weil sie voller Aufregung sind und sich freuen. Zum Beispiel auch wieder bei der Fütterung, da haben wir wieder so ein bisschen dieses Flirten dabei. Die Katze hat verstanden, wenn sie schnurrt, dass wir dann mehr darauf achten und ihr mehr Aufmerksamkeit schenken. Und da gibt es natürlich alle Tricks. Tut er die Katze abrattern, damit sie ja Futter kriegt.
Mhm. Annika, ich möchte ein paar Fragen meiner HörerInnen stellen. Ihr könnt sie immer auf erklärmir.at/fragen eure Fragen schicken. Und zwar eine ist, fühlen Katzen wirklich, wenn es uns schlecht geht?
Ja, ich glaube aber nicht, dass es dieses Fühlen ist, dass, wie wir es uns vorstellen. Ich glaube nicht, dass bei der Katze im Körper irgendwas sagt, ah, meiner Besitzerin geht es jetzt schlecht, sondern sie merkt es halt an unserem Verhalten und vor allem auch an unserem Geruch. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Katzen riechen so unfassbar gut und da, also sie riechen bis zu 10-mal besser als wir. Das ist wirklich heftig und die riechen natürlich dann auch den Stress, den wir haben. Also es ist schon, also fühlen darf man sich jetzt, darf man auch nicht romantisieren. Es ist jetzt nicht, dass die Katze sagt, ach, mach, der geht so schlecht, ich muss etwas dagegen tun, sondern sie riecht einfach auch, okay, mein Mensch ist jetzt ein bisschen anders. Ich schau mal, was passiert, ich kann damit vielleicht nicht umgehen. Mache Katzen, die machen weiter wie bisher, die sind ganz normal drauf. Mache Katzen, die ziehen sich zurück und mache Katzen, die sind halt eher dann auf Körperkontakt raus und kuscheln dann mehr mit den Personen, die eben krank sind. Ich habe leider Katzen zu Hause, denen ist das egal. Die machen genauso weiter bisher, die sind keine Kuschelkatzen, aber ich weiß von ganz vielen, dass die Katzen dann plötzlich anhänglicher sind.
Aber ist es dann, weil sie selber quasi stresst und sie wollen das regulieren und es ist nicht so quasi, ich möchte jetzt dem Menschen was Gutes tun?
Also natürlich ist es schon auch, dass die Katze in der Katzengruppe schon möchte, dass es jedem Gruppentier oder jede Gruppenlebewesen eben gut geht. Aber es gibt sicher auch Katzen, die sagen, sie stresst das, sie wissen nicht, was sie tun sollen und dass sie das als Ausgleich tatsächlich sehen. Ich denke, dass es eher die Kombination von beiden ist. Ich glaube nicht, dass man das trennen kann.
Aber die Katze nimmt mich idealerweise dann als Teil ihrer Gruppe wahr.
Ja,
auch immer. Wenn ich keine Katze bin.
Ja, du gehörst ja dazu. Du gehörst zur Familie quasi dazu. Sie nimmt ja auch zum Beispiel den Hund wahr. Also der Hund, der gehört natürlich auch dazu, zu dieser Gruppe.
Mhm. Andere Frage ist, warum legen uns Katzen Mäuse vor die Türe?
Im besten Fall sollte man mit der Katze so viel spielen und so gut füttern, dass die Katze keine Lust hat, Mäuse zu jagen, weil es natürlich schon auch für die Artenvielfalt, ja, vor allem bei Vögeln halt ein Problem da ist. Die Katze bringt das tatsächlich als Geschenk. Ganz, also wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie die Mutterkatze den Kitten das bringt, also die bringt den Kitten ja auch immer wieder mal tote Tiere, damit sie damit lernen umzugehen und damit sie lernen, die auch zu töten, zu fressen. Und dasselbe macht die Katze einfach auch bei uns.
Mhm, cool. Und die merkt nicht, dass wir uns nicht so freuen.
Nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich gar nicht, sondern sie macht einfach damit weiter. Aber man kann es halt gut umgehen. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn wir mit den Katzen regelmäßig spielen, dass das Jagdverhalten dadurch weniger wird.
Mhm. Dann eine Frage, stimmt es, dass Katzen ständig vergessen, dass sie gerade gefüttert wurden?
Nein. Wenn dieses Problem da ist, dann sollte ich medizinische Hilfe aufsuchen. Also die vergessen das nicht. Die haben eigentlich, sind Katzen super klug, eigentlich haben Katzen einen Stopp, der sagt, okay, jetzt habe ich eigentlich genug gefressen. Problem ist, wenn ich Katzen habe, die so aufgewachsen sind, dass Futter nur restriktiv da war, also nicht permanent zur Verfügung standen ist und sehr wenig da war, dann fressen und fressen und fressen die Katzen, weil sie Angst haben, dass es wieder zu wenig gibt. Und dann entsteht halt super viel Übergewicht. Oder wenn Katzen halt so ein langweiliges Leben haben, dann fangen die auch an, wie wir Menschen halt dann einfach zu essen als Ausgleich. Also vergessen tun sie es definitiv nicht.
Dann kann man Katzen rein pflanzlich ernähren?
Schwierige Frage. Katzen sind eigentlich reine Karnivore, also eigentlich nicht. Es gibt leider aktuell auch noch gar kein veganes Nassfutter oder Produkt auf den Markt, wo man wirklich sagt, okay, das wäre jetzt für die Katze perfekt. Aber ich verstehe es vollkommen. Da finde ich persönlich wichtig, dass man Katzen so füttert mit einem Futter, was eben nicht in Lebensmittelqualität ist, weil sonst werden die Tiere wirklich nur für das Katzenfutter geschlachtet. Und das möchte ich persönlich nicht. Also ich lebe selbst vegan und das könnte ich auch gar nicht, sondern da möchte ich tatsächlich eher, dass ich trotzdem ein hochwertiges Katzenfutter habe, was aber nicht in Lebensmittelqualität ist, damit eben nicht für meine Katze extra getötet oder geschlachtet worden ist.
Mhm. Red mal kurz über, es gibt immer wieder Kritik auch von Ökologinnen an Katzen. Also manchmal gibt es da Debatten über Windräder und dass da ab und zu ein Vogel reinfällt und dann gibt es diese Rechnungen, okay, jetzt vergleichen wir mal, wie viele Vögel und Katzen gefressen werden. Wie stehst du dazu?
Ich verstehe es vollkommen. Ich persönlich bin absolut kein Fan von ungesicherten Freigang. Ich möchte nicht, dass die Katze hinausgeht und alles frisst und jagen kann, was sie möchte. Vor allem auch, weil die Katze dadurch selbst auch nicht wirklich viel Mehrwert hat. Man hat natürlich immer so diesen Gedanken, Katze geht hinaus und hat Happy Life. Wieso? Weil die Katze eben auch selbst domestiziert hat zum Teil, weil wir eben nicht wie beim Hund gelernt haben, mit der Katze Gassi zu gehen leider, sondern wir lassen die Katze einfach raus und die macht schon ihr Ding, weil wir ja auch die Katze ist halt gut als Schädlingsbekämpfer und das ist halt häufig halt immer noch so ein bisschen in unseren Köpfen drinnen. Es stimmt schon, dass die Artenvielfalt der Vögel durch Katzen schon auch bedroht sind, das stimmt. Es ist aber nicht der Hauptfaktor. Super viel ist natürlich auch prinzipiell die Gärten, die halt nicht mehr vogelfreundlich sind, die vor allem Städte und sowas, ist alles nicht mehr vogelfreundlich, also das ist auch immer so ein Punkt. Nichtsdestotrotz sollte man, vor allem wenn man eben tierlieb ist und auch die Katze wirklich auch halten möchte, schauen, dass wir einen gesicherten Freigang haben. Wie geht das? Man kann mit der Katze Gassi gehen, auch eine Möglichkeit. Ich zum Beispiel, ich gehe mit meiner Alexis regelmäßig Gassi, halt an Leine und an Geschirr. Oder man schaut, dass man, wenn man einen Bereich hat, also wenn man einen Garten hat, dass man den Katzen sicher macht. Dadurch wird einfach ein Zaun aufgestellt mit einem Überkletterschutz. Katzen können nicht kopfüber klettern und dadurch hat die Katze halt auch die Möglichkeit, draußen zu sein. Und die Vögel, die sind so gut konditioniert, die lernen, dass sie dort dann nicht hinfliegen sollen, weil sie wissen, dort sind die Katzen, muss man auch dazu sagen. Und die Katze kann aber trotzdem so ein bisschen draußen sein. Es gibt Studien, die zeigen, dass da hat man drei Gruppen untersucht, Katzen, die einen ungesicherten Freigang hatten und Katzen, die einen Freigang hatten. Und man hat herausgefunden, dass Katzen, die einen Freigang hatten, ein deutlich höheres Komfortverhalten gezeigt haben. Wieso ist das so? Weil Katzen einfach die Möglichkeit hatten, hinauszugehen, aber trotzdem eben gesichert hinauszugehen. Und es ist dann eine dritte Gruppe noch dazukommen, nur diese reine Wohnungshaltung. Und da sieht man schon, okay, wenn ich der Katze die Möglichkeit gebe, kontrolliert rauszugehen, hat das für die Katze super viel Mehrwert. Nichtsdestotrotz geht es immer darum, die Gesamtheit der Bedürfnisse zu stillen. Eine Wohnungskatze kann genauso glücklich sein wie eine Katze, die gesicherten Freigang hat. Nichtsdestotrotz kann eine Katze, die einen ungesicherten Freigang hat, vielleicht auch glücklich sein, aber trotzdem sind da eben die Gefahren viel zu hoch. Und es stimmt schon, Katzen sind sehr freiheitsliebend, aber ich finde, diese Freiheit und Sicherheit, finde ich persönlich, sollte man miteinander verknüpfen. Ich finde, man sollte, oder für eine gute Fürsorge zählt auch die Sicherheit. Und wenn ich möchte, dass meine Katze nach Hause kommt, dann sollte ich sie auch indoor behalten oder die Möglichkeit geben, eben gesichert rauszulassen. Man kann Fenster zum Beispiel super gut sichern mit so einem kleinen Fensterbalkon. Das ist ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn man keinen eigenständigen Balkon hat. Aber ich finde es wichtig, dass man das Bewusstsein dafür hat, dass Katzen vollwertige Familienmitglieder sind und dass man sie deswegen auch nicht einfach rauslässt. Wenn jetzt jemand betrunken Auto fährt und dann stirbt, dann sage ich auch nicht, naja, bis dahin hat er ein schönes Leben gehabt, alles gut, sondern ich bin traurig. Also wieso sollte man dann als Argument sehen, ja, die Katze, die hat jetzt 2 Jahre draußen gelebt, dann ist ein Auto gekommen, dann ist sie tot, aber bis dahin hat sie eh gefallen. Das finde ich ein bisschen falsch. Mhm. Ich finde, wir sollten ein viel intensiveres Bewusstsein dafür haben, dass Katzenhaltung auch bedeutet, sich für die Sicherheit zu sorgen. Und sicher ist die Katze selbstständig, aber Selbstständigkeit hat nichts mit Gefahreneinschätzung zu tun und Katzen können diese Gefahren nicht einschätzen. Das fängt ja gar nicht, es endet ja nicht bei den Autos, sondern es gibt immer noch Personen, die Katzen absolut nicht leiden können. Es fängt an bei anderen Wildtieren, auch die können der Katze schaden oder unkastrierte Katzen zum Beispiel. Obwohl es eine Kastrationspflicht gibt, gibt es immer noch Streunerpopulationen, die leider unkastriert sind. Oder auch andere Hunde zum Beispiel. All das sind zusätzliche Gefahren oder Giftköder, die ich nicht kontrollieren kann. Und in einer kontrollierten Umgebung die Katze zu halten, wo alle Bedürfnisse gestillt sind, sind für mich persönlich immer die idealste Form. Deswegen verstehe ich vollkommen die Kritik von ÖkologInnen, die eben sagen, ja, die Katze ist schuld am Vögelsterben. Ich würde es jetzt nicht so radikal sehen. Katzen sind definitiv ein Problem und wir können es definitiv besser machen. Und das fängt schon mal bei der richtigen Aufklärung an. Dass man zum Beispiel Tierschutzvereine hat, die sagen, okay, sie vermitteln nicht mehr in den Freigang. Wir vom Tier im Bruck, da bin ich auch regelmäßig, wir vermitteln gar nicht im Freigang. Wir vermitteln nur in gesicherten Freigang oder eben in Wohnungshaltung. Aha. Und es gibt bei uns auch, kann man nicht kommen und sagen, ich will die Katze und heimnehmen, sondern wir suchen die Katze aus, die am perfektesten oder am besten eben für den Menschen passt. Dadurch haben wir halt keine Rücklaufquote. Dadurch kommen die Katzen nicht nach 5 Jahren wieder zu uns zurück, weil man sagt, na, Leben hat sich geändert, ich will nicht mehr. Sondern dadurch stellen wir so ein bisschen sicher, dass die Katze wirklich 15 Jahre lang im besten Fall schönes Leben bei den neuen BesitzerInnen haben.
Wo besagt man sich am besten eine Katze, wenn man eine möchte?
Im Tierheim. Es gibt im Tierheim auch Rassekatzen. Also wir haben super häufig Rassekatzen, britisch Kurzer zum Beispiel, sind ja super in. Oder auch Kuhnkatzen zum Beispiel. Und die gibt es auch alle im Tierschutz. Muss man nur ein bisschen nachschauen. Aber Tierheim ist eigentlich immer so ein bisschen die erste Anlaufstelle.
Und Willhaben und Co., siehst du kritisch?
Darf man sowieso nicht mehr. Also der Privatverkauf von Tieren ist, glaube ich, seit 2016 oder 2018 verboten. Das heißt, das kann man sowieso nicht mehr anbieten. Das heißt, da auf Willhaben werden eigentlich nur Katzen angeboten, die einen Zuchtschein haben oder Personen, die diesen Zuchtschein haben oder eben von Tierschutzvereinen. Aber privat verkauft sich halt immer kritisch, weil es gibt eine Kastrationspflicht. Keine Katze sollte unkastriert nach draußen gehen. Das geht absolut gar nicht, weil dadurch sorge ich nur für mehr Streunerpopulationen. Und jeder, der schon mal Streunerkatzen gesehen hat, die haben kein Happy Life, sondern sie sind tagtäglich mit Gefahren konfrontiert. Die sind häufig krank, haben keine medizinische Unterstützung. Die müssen um das Fressen kämpfen, die haben oft viel zu wenig Futter zur Verfügung. Und sie kämpfen so viel, dass sie halt dann häufig leider elendig versterben. Man muss auch sagen, wenn du, und ich weiß, dass ich das sehr, sehr kritisch bin, aber wenn du deine Katze draußen rauslässt und nicht kastriert, dann bist du dafür verantwortlich, dass Katzenbabys sterben. Und das ist leider so, weil du sorgst dafür, dass Katzenbabys weiter in die Welt gesetzt werden. Und Katzen machen da auch die haben den moralischen Kompass nicht und sagen nicht, na, heute mache ich keine Babys, sondern die machen das. Die würden das auch auch wenn ich 2 Katzen habe, die Geschwister sind, Männchen und Weibchen, auch die würden es miteinander machen. Deswegen ist es wichtig, frühzeitig zu kastrieren. Und das kann man in den meisten Fällen schon wirklich sehr gut und auch sehr früh.
Annika, du hast uns noch 3 Büchertipps mitgebracht.
Ja. Sehr gut. Das erste Buch ist auf Englisch, das ist Play With Your Cat. Das ist von der Dr. Mikkel Delgado. Das ist eigentlich eine super coole Katzen Forscherin, die hat schon super viele Studien gemacht. Und ich finde das so cool, wenn man da wirklich auch lernt, auch ein bisschen mit Bildern, wie sollte eine Wohnung ausschauen, wenn ich mit der Katze spielen möchte. Und ich finde, es gibt super coole Tipps, zwar auf Englisch, aber es ist super easy geschrieben, man kann super leicht lesen und es gibt voll die Motivation, endlich ins Spielen mit der Katze zu kommen. Weil ich weiß, das ist manchmal so ein bisschen schwierig, weil Spielen mit der Katze stellt man sich oft so vor, die Katze rennt wie ein Ferrari durch die Gegend und überall rauf und runter. Dabei ist Spielen halt super viel beobachten und beobachten kann für uns langweilig sein, wenn die Katze nur schaut. Und das wird da auch super beschrieben. Und man schafft es dann auch durch das Beobachten dann irgendwann mal wirklich dieses Spielverhalten und dieses Hin- und Herlaufen zu erreichen. Und deswegen finde ich das Buch halt super für einen Anfang, wenn man sagt, ich weiß schon viel über Katzen, aber ich möchte endlich das Spiel angehen und ich weiß, ich möchte mehr über das Spielbedürfnis und über das Spielen lernen, ist das Buch perfekt. Dann habe ich noch ein Buch, das habe ich selbst noch nicht komplett durchgelesen, muss ich auch dazu sagen, Das rationale Tier. Da geht es auch gar nicht wirklich um die Katze, sondern es geht um die Leistungen, also um die kognitive Leistung von Tieren und wie das Bewusstsein eigentlich aussieht. Das ist ein super interessantes Buch. Ist jetzt gar nicht katzenthematisch. Ich glaube, auf 2-3 Seiten kommt die Katze vor. Aber ansonsten ist es wirklich ein sehr cooles Buch, was dir eine ganz andere Sichtweise gibt. Und ich finde das immer super wichtig, dass man so ein bisschen out of the box einfach denkt, weil man dann auch viel einfacher ein Verständnis für bestimmte Situationen erreichen kann. Und dann habe ich ein letztes Buch von der Karen Pryor, die ist leider dieses Jahr auch schon verstorben. Die ist eigentlich die Begründerin des Clicker-Trainings, falls du das kennst, so ein Knackfrosch, da drückst runter und dann kannst du die Katze darauf konditionieren und die Katze lernt. Jedes Mal, wenn sie das Geräusch hört, gibt es ein Leckerli. Und das ist einer der bestverkauften Bücher von ihr, wo sie verstärken, sanft erziehen und zeigt so ein bisschen auf, wie man Katzen oder eigentlich Hunde oder insgesamt Tiere positiv erziehen kann. Auch wie ich das Clicker-Training so ein bisschen näher bringe. Und es sind halt super viele praktische Anleitungen und Sichtweisen von ihr. Und weil sie einfach die Begründerin vom Clicker-Training ist oder dieses positive Tier-Training einfach so ein bisschen in die Welt getragen hat, ist das auch einer meiner Top-3 Bücher, das auf alle Fälle lesenswert ist, wenn ich mich mehr mit Katzen oder allgemein mit Haustieren auseinandersetzen möchte.
Vielen Dank. Und noch ein Shoutout für ein Medium, mit dem du dich gerne über die Welt informierst.
Tatsächlich Ö1. Und das hat den Grund, weil meine Katzen zu Silvester häufig oder auch wenn ich nicht zu Hause bin, Ö1 hören dürfen, weil klassische Musik entspannt die Katzen, es gibt Studien dazu. Und aus dem Grund hören meine Katzen immer Ö1 und ich höre super gern das Morgen- oder Abendjournal. Da hören die Katzen dann auch immer mit. Deswegen ist tatsächlich Ö1 das Medium meiner Wahl. Und wir haben auch im Tierheim drehen wir den Katzen auch immer Ö1 auf. Also die sind sehr, sehr klassisch. Klassische, ja.
Kultivierte Katzen.
Genau. Ja.
Und ein Shoutout für einen Creator, eine Creatorin.
Das ist tatsächlich super schwer. Es gibt super viele verschiedene Creator, die ich super, super gerne mag. Einen großen Creator, den ich mag, ist kurz gesagt, weil es einfach super easy erklärt ist und weil da wirklich für jeden etwas dabei ist. Also das ist wirklich ideal. Und für
YouTube
so,
genau, und findet man die woanders auch wahrscheinlich, TikTok?
Ich schaue eher auf YouTube, bin ich ganz ehrlich. Und so ein katzenbezogeneres Creator ist First Day Skill Academy. Das ist für Tier, also eigentlich für VET-StudentInnen und für tierärztliche OrdinationsassistentInnen in Österreich. Und da lernen sie ganz, ganz, ganz viel über Katzen oder Hunde und halt Tiermedizin. Und ich finde das eine super coole Lernplattform für diese Personen.
Ist eine Website, oder?
Ja, genau. Ist aber eben nur für VET-StudentInnen oder für tierärztliche OrdinationsassistentInnen. Also so für den Normalverbraucher in eher nichts.
Okay, alles klar. Liebe Annika, danke für deine Zeit.
Sehr gerne, ich danke dir.
Was nehme ich mir mit? Erstens, Katzen haben sich selbst domestiziert. Als der Mensch begann, sich niederzulassen, also sesshaft wurde und nicht mehr nach Pflanzen gesucht hat, sondern sie selber angebaut hat, haben sich auch Katzen neben den Häusern von Menschen angesiedelt, weil dort gab es Getreide und wo es Getreide gibt, gibt es Mäuse. Der Hund wurde hingegen gezielt vom Menschen domestiziert und gezüchtet. Das ist ein großer Unterschied, denn der Hund unterscheidet sich genetisch stark von seinem wilden Vorfahren, dem Wolf. Die Katze hingegen genetisch kaum von ihrem Vorfahren, der afrikanischen Falbkatze. Zweitens, Katzen sind keine Einzelgänger. Sie jagen zwar alleine. Annika meinte, es würde auch ein bisschen komisch ausschauen, wenn 5 Katzen eine Maus jagen würden. Aber sie leben nicht gerne alleine. Annika empfiehlt, zumindest 2 Katzen gemeinsam zu halten. Ihr Tipp ist, 3 Katzen zu haben, falls eine stirbt. Wie das bei Annika der Fall war, ist noch immer eine zweite da und die andere Katze ist nicht alleine. Man kann eine Katze sehr wohl in einer Wohnung tiergerecht halten, man muss nur für ausreichend Bewegung und Spielmöglichkeiten für die Katze sorgen. Drittens, Katzen haben gelernt, uns zu manipulieren. Katzen miauen nicht untereinander, also erwachsene Katzen machen das nicht. Sie kommunizieren nur mit Menschen so. Denn sie haben gemerkt, wenn sie süß miauen, dann können wir ihnen kaum widerstehen und sie bekommen Aufmerksamkeit, Streicheleinheiten oder Futter. Aber wer soll diesen süßen Wesen schon böse sein?
Heute darf ich das Outro ansagen. Mein Name ist Sandra, ich bin 30 Jahre alt und habe ex-jugoslawische Wurzeln. Außerdem war mein Papa Roma. Mein Mann ist halb Deutscher und halb Mosambikaner. Unsere Welt ist bunt und uns ist ein respektvoller Umgang wichtig. Genau dieses Verhältnis finde ich auch in dem Podcast Erklär mir die Welt wieder. Mitarbeit Valentina Pfadner und Thomas Pelkmann. Kamera und Videoschnitt Alexander Koman von The Motion. Audioschnitt Dominik Lantedinger von Audiofunnel. Vermarktung Therese Iliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärme.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mitmöglich machen. Hilft mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärme.at/support. Die nächste Folge ist Erklär mir den Krieg 3 mit Franz Stefan Gadi, eine 5-teilige Reihe. Meine Empfehlungsfolge für dich ist Folge 6, Erklär mir Roma und Sinti. Bis dahin, eine gute Zeit, eure Sandra.